Moin auch von meiner Seite. Ja, wir haben ja das Abendmahl gefeiert, oder diejenigen, die teilgenommen haben, die haben ja einen gewissen, ich würde sagen, einen gewissen Prozess durchgemacht. Und sie haben daran gedacht, was es Jesus gekostet hat, am Kreuz zu sterben, was gekostet hat ihm die letzten Stunden auf dieser Erde. Und wir haben uns Gedanken gemacht um das große Werk, um das, was er getan hat hier auf Erden für uns Menschen, für jeden Einzelnen. Wir haben daran gedacht oder denken können, dass sein Blut geflossen ist. Wir haben daran gedacht, dass sein Leib gebrochen wurde. Wir haben daran gedacht, was es Gott, sein Vater, gekostet hat, seinen Sohn, ja, so zu sehen am Kreuz hier auf Erden. Wir haben daran gedacht, es soll in der heutigen Botschaft auch um Gedanken gehen. Um unsere Gedanken, um deine Gedanken, um meine Gedanken, unsere Gedanken. Gedanken, die wir haben, um Gottes Gedanken. Und wenn jeder Einzelne sich Gedanken macht, und da sind ja so viele, wir haben alle verschiedene Gedanken. Jeder von uns denkt was anderes, jeder von uns, der hat, wenn er ein Objekt sieht, eine ganz andere Vorstellung. Also jeder hat seine eigenen Gedanken. Und wir unterscheiden uns von Tieren, indem wir, wenn wir uns Gedanken machen, Tiere können das ja nicht, die haben ja ein kognitives Denken, das heißt also, sie können auf Instinkt basiert. Sie können gewisse Dinge nicht zusammenkriegen, sie können nicht rechnen, sie können, man sagt ja, okay, Affen sind ja vielleicht schlauer, aber die kriegen nur eins und eins zusammen. Aber wir unterscheiden uns von Tieren, indem wir denken können. Gott hat uns geschaffen mit einem Verstand, und es sind ganz viele Menschen sagen, oder die Wissenschaftler sagen, Impulse in unserem Kopf, die funktionieren wie ein Computer, aber Gedanken sind trotzdem was anderes. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, was sind Gedanken, da kann man das ja nicht fassen. Und wir haben als Menschen, haben wir am Tag ungefähr 60.000 bis 80.000 Gedanken. Es sind ganz schön viele, die meisten davon, die kommen und gehen. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Der eine denkt vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn man so nachgeht und man ist danach gegangen, hat gefragt, okay, was denkt man denn überhaupt als Mensch? Also man hat viele Gedanken, aber was kommt denn eigentlich dabei raus? Sind das jetzt gute Gedanken oder schlechte Gedanken? Und man musste feststellen, es sind ungefähr 3%, die wir als positive Gedanken betiteln können. Also 3% von den 60.000 bis 80.000 sind gute Gedanken. 24% sind negative Gedanken, schlechte Gedanken. Das wirft schon mal einen ganz weiten Schatten auf das, was eigentlich vor uns kommt. Und zwar, wir sind negativ behaftet. Wir sind negativ behaftet. Wir denken schlecht, wir denken negativ, wir denken böse, wir denken über andere abfällig. Und was sind eigentlich Gedanken? Also Gedanken sind an sich, das sind gewisse Meinungen, das sind Ansichten, Einfälle, die wir haben, das sind Ideen, die uns kommen, die wir miteinander verbinden. Und das Ganze zusammen, das nennen wir als Denken. Also man hat Ideen, Einfälle, man hat eine gewisse Meinung zu irgendwas, und das sind halt so diese, unsere Gedanken. Und man hat das verglichen mit einem Tier, mit einer Insekte, das ist so eine kleine Fruchtfliege, die wir kennen. Und diese Fruchtfliege, die hat nur 100.000, ich sag mal, Verbindungen im Kopf. Aber wir als Menschen, wir haben 86 Milliarden Verbindungen. 86 Verbindungen in unserem Kopf, die permanent arbeiten oder am Arbeiten sind, wo wir uns Gedanken machen. Wissenschaftler sagen ja, wir sind ja ein Wesen, das auf Reize reagiert, auf Impulse. Man will es so runterstufen auf eine Stelle, wo sagt, okay, man kann alles wissenschaftlich begründen, das ist alles naja, es ist ja irgendwie ein Impuls, ein Reiz und wir reagieren drauf. Und man versucht als Wissenschaftler, als Menschen versuchen uns irgendwie eine Antwort zu suchen, wie unser Gehirn, unsere Gedanken funktionieren. Erstaunlich ist natürlich auch, dass unsere Wissenschaftler gewisse Prozesse in Gang kriegen, wo sie halt eingreifen können über einen Computer an unseren Kopf und wo zum Beispiel auch gewisse Prozesse nachgestellt werden. Es werden Prothesen konzipiert, die mit Gedankenkraft zu bewegen sind. Menschen kommen im Unfall, reißen sich den Arm ab, dann bekommen die halt eine Prothese und lernen halt mit Gedankenkraft die Prothese zu bewegen. Also die Wissenschaft ist schon sehr weit und wir freuen uns, dass auch wirklich Menschen geholfen werden kann, auf gewisse oder mit gewissen Technologien, denen einen gewissen ein Leben zu schaffen, wo sie halt auch sich anpassen können. Und man kann sich auch vorstellen, dass dieser Kopf, also dieses Gehirn, wo unsere Gedanken sozusagen entspringen, das ist wie ein Muskel. Also man muss es auch trainieren. Also der eine, der sich, ich würde sagen, jeden Tag 5 Stunden oder 8 Stunden vom Fernseher hinsetzt und sagt, okay, ich habe jetzt alles, ich kann sehen, ich kann hören und ich brauche nichts mehr, der wird von seinem geistigen oder von seinem Kopf aus, wird auf jeden Fall, die Leistung auf jeden Fall vermindert werden. Also ein Mensch, der sich nicht anstrengt mit seinem Kopf, mit seinem Gehirn, der wird irgendwann mal in einen Zustand kommen, wo er nicht mehr so denken kann, wie es eigentlich sein sollte. Also unser Gehirn, unser Kopf ist eigentlich ein Muskel, den wir immer wieder beanspruchen müssen. Und ich versuche meinen Kindern auch zu sagen, also lest was, damit ihr Buchstaben und Bücher und alles zusammentragen könnt, das festigt sich im Kopf, im Gehirn und nachher ist es für euch leichter. Das sind so meine Tipps und meine Vorstellungen, wie sie halt im Leben später besser klarkommen. Aber es ist, wie gesagt, unsere Gedanken spielen eine sehr große Rolle auf uns. Alles, was wir tun wollen, was unsere Pläne sind, die kommen durch unser Herz, in unsere Gedanken und wir setzen die um. Und es gibt einige, die sagen auch, unsere Gedanken sind die größte Medizin für uns. Also positives Denken zum Beispiel, das wirkt sich positiv auf unseren Körper aus. Wir werden vital, es wird gesagt, sogar der Blutzuckerspiegel wird irgendwie runtergedimmt sozusagen, nur Kraft unserer Gedanken. Und man hat es wirklich in vielen Experimenten nachgestellt und nachgesucht und es ist wirklich so, dass wirklich mit unseren Gedanken sehr viel zu machen ist. Und am Schluss würde ich sagen, also mit unseren Gedanken bestimmen wir unser Schicksal. Unsere Gedanken sind dafür da, damit wir unser Leben leben können. Und dazu wollte ich ganz kurz nochmal in Matthäus reingehen und woher kommen eigentlich diese ganzen Gedanken? Wenn Wissenschaftler uns sagen, ja, die entspringen aus unserem Gehirn irgendwo, weil das ja irgendwelche Reize sind auf uns und dann haben wir diese Gedanken, sagt die Bibel doch was ganz anderes. Matthäus 15, eigentlich 19, da ist es halt, wo es um ein Gleichnis geht und Jesus deutet das Gleichnis und er sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die die Menschen unrein machen. Also unsere Gedanken, die kommen aus unserem Herzen. Also nicht, dass wir oben hier irgendwas denken, sondern die Gedanken kommen aus unserem Herzen. Unsere Wünsche, unser Wollen, unser Trachten, das kommt aus unserem Herzen. Und du hast es schon vorhin angedeutet oder gesagt, also die Versuchungen, die wir haben, die kommen aus unserem Herzen. Mit unseren Gedanken denken wir darüber nach. In unseren Herzen ist es, ja, wir möchten gerne ein Spielchen, ein bisschen Geld. Aber der Gedanke, der uns dabei kommt, der verleitet uns, der verführt uns. Das Herz ist der Ursprung der Gedanken. Und die Frage ist einfach, Gedanken kann ich beim anderen nicht sehen. Jeder Einzelne von uns, der hat seine eigenen Gedanken. Es ist auch gut so. Wenn ihr zum Beispiel jetzt fragen würdet, Nico, an was denkst du? Da könnte ich sagen, jetzt zum Beispiel in diesem Moment, ich würde an Amerika denken. Also ich kann jetzt hier sein, aber ich kann mit meinen Gedanken ganz woanders sein, in Amerika zum Beispiel. Und wenn ich euch fragen würde, vielleicht das vielleicht auch vielleicht ganz andere Antworten, unverhoffte Antworten, die ich jetzt erfahren würde. Aber jeder hat seine eigenen Gedanken. Und die Gedanken, die wir haben, sind so unterschiedlich, die kann ich dem anderen, ich kann dem anderen nicht unterstellen oder sagen, was er jetzt gerade denkt. Jeder von uns, der halt hier sitzt, der weiß ganz genau, okay, es gibt jemanden, das ist Gott, er kennt unsere Gedanken. Aber ich wollte euch gerne ein Beispiel oder ein Beispiel aus der Bibel rausholen, wo es um eine gewisse Person geht, die auch Gedanken hatte. Ich wollte ganz kurz gucken oder mit euch mal in die Bibel reingehen und sehen, welche Gedanken damals dieser Mensch hatte. Es ist der König Saul und hat auch viel gedacht. Also wenn wir das Buch lesen, Herr Samuel, da lesen wir viel über Saul. Er dachte. Hat viel drüber nachgedacht. David dachte auch. Aber wir lesen viel von Saul, er dachte. Und dazu wollte ich gerne, wie gesagt, diesen Person Paul kurz betrachten, Saul betrachten, um damit wir einige Punkte finden, die uns vielleicht verbinden oder wo wir Parallelen sehen. Dazu wollte ich die erste Stelle in 1. Samuel aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 13. Und hier geht es um eine Begebenheit, wo Saul jetzt anfängt, Krieg zu führen gegen die Philister. Er hat sich Soldaten, bestellt oder ausgewählt mit seinem Sohn Jonathan. Und sie wollen jetzt anfangen, die Philister zu bekämpfen. Es sind nicht viele, es sind nur 3000 Soldaten. Und nun gehen sie los. Sie fangen an, den Erstschlag auszuführen. Und auf einmal kommt es ganz anders, wie man sich es vorstellt. Auf einmal kommt man einem Heer gegenüber, dem man nicht gewachsen ist. Und da stellen sich auf einmal 3000 Wagen, 6000 gespannte Soldaten wie Sand am Meer ihnen gegenüber. Und sie wissen nicht mehr wohin. Also es ist eine Übermacht, die vor denen steht, die sich sammelt, die jetzt zurückdrängen will und Saul mit Jonathan und den Soldaten besiegen möchte. Und nun bekommt Saul Angst und das Volk mit ihm bekommt Angst. Sie verkriechen sich in Höhlen, sie hauen ab, sie haben natürlich Furcht. Sie verkriechen sich in irgendwelchen Löchern, in Zisternen. Sie haben einfach Angst. Sie sehen, das ist ja unmöglich, dass wir jetzt siegen können. Das Volk, das fängt an wegzulaufen und Saul hat jetzt nur noch eine Idee, er hat nur noch eins im Sinn, was soll ich jetzt machen, ich muss jetzt eigentlich auf Samuel warten und jetzt fängt er an, er opfert. Er sollte warten, Samuel würde opfern, aber jetzt nimmt er ihm das weg und er opfert selber. Er macht dieses Brandopfer, er vollendet es und siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihnen den Siegenskuss entgegenzubieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir weggelaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich und opferte Brandopfer. Da dachte ich. Er hat eine bestimmte Anweisung von Samuel, aber er hat sich gedacht. Jetzt denke ich mal, ich mache das jetzt mal. Ich sehe, das läuft ja alles schief, die hauen ab, ich bin gleich alleine. Aber jetzt denke ich, ich mache das mal so. Klare Anweisung, nicht befolgt, gedacht, gehandelt. Und es geht schief. Es ist ein kleiner Glaube gewesen, den Saul hatte. Es ist der Gehorsam. Es ist die Angst. Natürlich, Angst war dabei. Aber sie hat zur Sünde geführt. Ich wollte Parallelen zu mir ziehen oder zu euch. Wie oft wissen wir, was zu tun ist, was wir tun müssen, wie es eigentlich sein sollte. Wir wissen auch ganz genau, wie es dann ausgehen wird. Es wird dann gut ausgehen. Aber wir denken, wir handeln mal so. Weil wir ja in dieser Phase, zu diesem Zeitpunkt ungewiss sind oder Angst haben oder vielleicht jetzt unbedingt meinen, irgendwas entscheiden zu müssen. Und wir handeln falsch. Wir denken und wir handeln falsch. Also ich kann mich jetzt in dieser Situation, kann ich mich anstelle von Saul stellen und kann sagen, ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Und ich handle öfters mal auch so, wo ich dann halt auf gewisse Zeichen nicht achte, gewisse Zeiten nicht abwarte. Und wie gnädig muss Gott sein und sagt, Nico, da hast du schon wieder. Saul, der nicht warten konnte. Wir gehen weiter in 1. Samuel 18. Jeder von uns, der kennt ja wahrscheinlich die Geschichte mit David und Goliath. Er weiß, wie David jetzt in diese Hierarchie gestiegen ist. Er ist jetzt Hauptmann von Saul. Er hat einen gewissen Ansehen bei ihm. Und Saul ist jetzt mit einer anderen Sache konfrontiert. Und zwar, er sieht auf einmal, dass sein Knecht es besser hat oder besser dargestellt wird als er selber. Er sieht, dass David bejubelt wird, da Saul, er, wenn er loszieht, dann, naja, er hat zwar seine Siege, aber nicht so viel, aber David ist derjenige, der halt hochgehalten wird. Die Frauen, die feiern ihn. Und er sieht David neidisch an. Er sieht David neidisch an und ihm kommen gewisse Gedanken. Ja, wir wissen, er war besessen, er hat den Geist von Gott bekommen, der ihn halt gequält hat. Aber Saul sieht David neidisch an. 18 Vers 9. Und Saul sah David scheel an, also neidisch, von dem Tag an und hinfort. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Haus. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand. Und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Jetzt bekommt er den Gedanken, ich spieße den jetzt auf. Der steht genauso vor mir oder der sitzt vor mir. Jetzt will ich den auch spießen. Also jetzt haben wir das Denken und das Handeln. Das Denken und Handeln, natürlich durch eine übergeordnete Macht, die ihm eingeflößt hat, so zu agieren. Aber trotzdem, wir haben jetzt ein Denken und Handeln, wo er sich Gedanken gemacht hat, okay, es ist jetzt die Gelegenheit, so zu reagieren. Dieses Neidischsein auf jemanden, dieses Denken, ja okay, er ist ja höher angenommen oder er ist besser drauf oder an einer ganz anderen Position, bewirkt das vielleicht auch in uns irgendwas? Denken wir manchmal, okay, der hat es vielleicht besser als ich, ob das jetzt an Arbeit ist, ob das jetzt vielleicht in der Gemeinde am Dienst ist, ob das auf irgendwelchen anderen Positionen ist. Sind wir neidisch auf andere? Kommen dann komische Gedanken? Sind da vielleicht Gedanken da, die vielleicht einem ich will mal in Anführungszeichen, Mordgedanken, die wir hegen und pflegen, den anderen gegenüber? Warum ist der jetzt an dieser Stelle? Der kann ja weg sein. Ich könnte ja an dieser Stelle stehen. Saul bekommt das in den Sinn, er dachte und will den ausspießen. Was ich noch dazu sagen möchte, also man hat ja auch versucht, den Menschen, die sich halt Yoga zum Beispiel machen, hat man auch solche gewisse Gehirnreize oder Ströme hat man halt versucht zu messen. Und obwohl diese Menschen Yoga machen, also man sagt hier entspannen, passieren doch wirklich ganz andere Dinge. Während diese Menschen sich entspannen und Yoga machen, dann fängt auf einmal das Gehirn an, sozusagen richtig zu arbeiten und zu reagieren. Also man meint, dass man Yoga macht, dass man sich entspannt, aber man öffnet sich für einen bestimmten Geist oder bestimmt für eine Welt, die unsichtbare Welt, und die tut was mit diesen Menschen. Wenn wir das jetzt auf das Thema mit dem Geist halt projizieren und sagen, wenn wir meinen, dass wir uns ablenken können, dass wir mit diesen Dingen, die uns eigentlich auf eine Art und Weise beruhigen sollen, dann wirkt es genau das Gegenteil. Es ist nicht so. Nur der Geist Gottes, der schenkt Ruhe und Gelassenheit, und bei dem können wir zur Ruhe kommen. Saul plant niederträchtige Anschläge mit einer bestimmten Taktik. 1. Samuel 18, ab Vers 17. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei nur ein tapferer Mann und führe den Herrn Kriege. Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. Er versucht, einen Plan zu machen, dass er gut rauskommt aus der ganzen Sache. Also er ist ja dann sozusagen Schwiegervater, und wenn er dann halt sozusagen der Schwiegersohn, der ist halt bei ihm angestellt und er arbeitet und beziehungsweise er kämpft für ihn. Und falls es ja dazu passieren würde, dass er halt im Krieg irgendwie umkommt, naja, dann hat sich das so erledigt mit ihm. Es kommt gar nicht dazu, sondern die zweite Tochter, die verliebt sich in David, und er sagt ihm, du musst aber noch 2 Jahre warten, aber kämpfe, in dieser Zeit kämpfe. Er versucht mit einem Plan, er sagt, du kriegst meine Tochter, aber warte noch ein bisschen, aber du kämpfst gegen die Philister. Er hat sich Gedanken gemacht um seinen Rivalen. Er hat sich Gedanken gemacht um denjenigen, den er ausschalten wollte. Niederträchtigkeit. Einfach niederträchtig. Dass es so richtig hinterhältig ist, das. Sich einen Plan zu stricken, über irgendwelche Ecken jemanden einfach auszuschalten. Und Saul sagt ihnen, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, heute in 2 Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Also dieses, die Gedanken machen, um ganz, ganz perfide jemanden loszuwerden. Natürlich sehen wir das auch, dass David das getan hat. Er hat sich dann auch an seinen Hauptmann sozusagen auch versündigt, indem er ihn halt an die erste Front gestellt hat, und er ist auch umgekommen. Aber wir sehen bei Saul, wie er gedacht hatte, wie er den ausschalten kann. Saul ist auch ein Typ, der sich Gedanken macht, und der glaubt seine eigenen Gedanken, seine Vorstellung, die er sich macht. Im Kapitel 20, da sehen wir die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und sie reden drüber. Jonathan war erstmal nicht der Meinung, okay, ja, was, mein Vater, der will ich doch nicht umbringen. Doch, der will mich umbringen. David sagt, ja, er will mich auf jeden Fall umbringen. Und das wollte Jonathan das rauskriegen. Also, was soll denn jetzt passieren mit meinem Vater? Ist das wirklich so? Und sie warten auf diesen Mondfest oder diesen Tag des Mondes, wo sie halt alle zusammen saßen, wahrscheinlich dann die ganzen Hauptmänner, die ganzen Feldleute, saßen beim König, haben diniert, und David erscheint nicht. David erscheint nicht, er kommt nicht. Und Saul sagt erstmal gar nichts, aber er denkt sich was. David verbarg sich auf dem Felde, das ist Kapitel 20, Vers 24. Und als der Neumond kam, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König saß an seinem Platz, wie gewohnt war, an der Wand. Und Jonathan saß gegenüber. Abner aber setzte sich an die Seite Sauls. Davids Platz aber war leer. Und Saul sagte an diesem Tage nichts, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren, sodass er nicht rein ist. Am anderen Tag, aber nach dem Neumond, als Davids Platz leer blieb, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? Jonathan antwortete Saul: Er bat mich sehr, dass er nach Bethlehem gehen dürfte, und sprach: Lass mich hingehen, denn unser Geschlecht hat uns zu opfern in der Stadt. Und so weiter. Also er macht sich Gedanken, sagt und denkt sich, ja, warum ist er denn jetzt nicht gekommen? Jetzt ist bestimmt irgendwas widerfahren. Er ist unrein. War damals ja natürlich so, wenn einer unrein war, der hat sich halt gewisse an gewissen Ritualen oder an gewissen öffentlichen Zeremonien hatte nicht teilgenommen, weil er unrein war. Und er machte sich Gedanken und glaubt auch seine Vermutung. Er hat nicht nachgefragt. Parallele zu uns, zu mir. Wie oft denke ich mir gewisse Dinge über jemand anderen, die überhaupt gar nicht stimmen? Das sind ja meine Gedanken. Ich mache mir Gedanken über jemand anders, die überhaupt nicht stimmen. Obwohl ich, wenn ich fragen würde, es wird sowieso ganz was anderes dabei rauskommen. Die Gedanken, die ich habe, sind noch lange nicht die Wahrheit. Und ich würde sagen, ich belüge mich selbst damit. Die Vermutungen, die Gedanken, die ausstehen, die wir haben, die müssen nicht stimmen. Ich würde mal sagen, die belasten uns auch. Die sind belastend für uns, wenn wir durch den Tag gehen und uns permanent Gedanken machen um eine Dinge, um eine Sache, um einen Menschen, um eine Sache, wo wir, wie gesagt, es gibt ja so ein Beispiel, also ein Mann trägt einen Hut, und also einen Zylinder, und in diesem Zylinder ist eine Fliege. Und der Mann geht und meint, dass alle diese Fliege sehen oder dass sie wissen, dass irgendwas drin ist. Und der Mann belastet sich, aber kein Mensch sieht das. Und so darf ich sagen, also so ähnlich geht es einem, der sich permanent um wirklich Gedanken macht um Dinge, die vielleicht nicht wichtig sind, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Das, wo wir nachhaken könnten, würde sich das alles als ganz was anderes rausstellen. Also man glaubt der eigenen Lüge. Erster Samuel, Kapitel 23. Da geht es um den Abschnitt, wo David eine Stadt, die belagert wurde, er befreit sie. Und nun sieht Saul eine Möglichkeit, einen Punkt, David habhaft zu werden. Also er kann sich dem schnappen. Und es wird ihm angesagt, also Saul, pass auf, wir haben da in der Stadt, also in Keila, da ist David und er ist in dieser Stadt. Du kannst was tun. Da wurde Saul angesagt, dass David nach Keila gekommen sei. Und Saul dachte, Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er ist eingeschlossen. Nun er in einer Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Keila, damit sie David und seine Männer belagerten. Jetzt wurde wieder was gesagt und Saul reagiert. Saul denkt wieder drüber nach. Jetzt habe ich ihn. Er ist in der Klemme. Er ist in der Stadt. Das Tor ist zu. Wir belagern ihn, dann haben wir ihn. Und ihm überfällt eine gewisse Schadenfreude. Ich würde das als Schadenfreude, würde ich das jetzt deklarieren. Ich würde sagen, freut sich jetzt endlich, diesen Mann habhaft zu werden. Und er freut sich, ja, die haben Schlösser und Riegel, die Türen dieser großen Stadt. Und jetzt haben wir den. Jetzt ist er in meinen Fingern. Er nimmt sein ganzes Kriegsvolk und zieht los. Und sie wollen David und seine Männer belagern. Schadenfreude, die wir haben. Wie oft denken wir über andere nach, wenn Leid bei denen geschieht? Wie oft denken wir oder lachen innerlich, wenn jemand anderes was passiert? Es gibt gewisse Situationen, die passieren, die sind einfach lustig. Ich will nicht sagen, dass einer auf der Straße geht, auf eine Bananenschale ausrutscht. Aber er hat trotzdem das Leid. Er bricht sich dabei den Arm. Er hat das Leid. Aber was ist denn mit meinen Gedanken passiert? Habe ich diesen Moment gelacht, wo er ausgerutscht ist? Habe ich mir schon mal Gedanken gemacht um Dinge, die wir vielleicht auf unseren Handys oder so einfach mal kurz mal irgendwo sehen, wo irgendwas passiert, wo einer in Unglück gerät? Ausrutscht, mit dem Auto irgendwo gegenfährt, vom Motorrad fällt, vom Fahrrad irgendwo ins Wasser fällt. Was passiert danach? Wir wissen, die kennen die Geschichte nicht. Es ist aufgenommen worden, wir lachen kurz drüber. Und ich muss sagen, ja, das ist Schadenfreude. Schadenfreude, die damals Saul hatte. Saul hat sich gefreut, jetzt habe ich ihn. Ich bin genauso. Ich habe Schadenfreude. Jetzt haben wir über ganz viel über negative Dinge geredet. Jetzt haben wir alles so geredet, so negativ. Wir haben diese negativen Dinge betrachtet von Saul, wie er sich gegeben hat, was er gemacht hat. Und jetzt wollte ich ganz kurz den Spieß einmal umdrehen. Und zwar, ich wollte einmal kurz über David reden. Ich wollte über David reden und die Situation betrachten, wo er sich befunden hat, in dieser Höhle, in Kapitel 24. Saul geht in diese Höhle, wo David mit seinen Männern versteckt war. Saul geht rein. Er wollte seine Notdurft da erledigen. Und die Männer, die bei ihm waren, bei David, die versuchen David zu einer Tat zu bewegen. Und als sie kamen zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deinen Händen geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse den Herrn fern von mir sein, dass ich was tun sollte und meine Hand legen an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, wo David handeln konnte. Er konnte sich jetzt auch mal rächen. Er hatte die Möglichkeit, jetzt mit Saul zu tun, was er wollte. Wahrscheinlich war das ganz schön dunkel, also ist er da reinmarschiert und Saul hat wahrscheinlich dann rausgeguckt ins Licht, damit er hat wahrscheinlich die anderen auch nicht gesehen, die hinter ihm waren. Und jetzt sagen seine Männer: Jetzt hast du die Möglichkeit, mach, was du jetzt tun musst. Aber David reagiert ganz anders. Die Chance ist eigentlich perfekt, aber er sagt: Nein, ich möchte nicht. David schneidet einen kleinen Zipfel vom Rock ab. Also man muss sich vorstellen, was es ihm gekostet hat, daran zu schleichen an ihm, abzuschneiden, dann wieder zurück und dann hinten noch mit denen zu reden, mit seinen Männern. Also es muss ja ein Heldenakt gewesen sein. Und jetzt wird er gesagt von seinen ganzen Kameraden: jetzt hast du die Möglichkeit. Aber er tut's nicht. Er muss sogar widerstehen und sagen: Hey, lasst das, auch ihr nicht. Bleibt zurück. auch ihr nicht. Bleibt nicht, da wird nichts gemacht. Das ist der Gesalbte des Herrn. Lasst das. David geht den geraden Weg. David geht den geraden Weg. Er hat wahrscheinlich tausende von Gedanken in seinem Kopf gehabt und gesagt, okay, jetzt, ja, nein, nein, doch, vielleicht doch, ja, nein. Vielleicht sind noch ganz andere Dinge in seinen Kopf vorgegangen, aber er hat jetzt die Möglichkeit gehabt. Aber er entscheidet sich für diesen Weg, für den geraden Weg, für das, was er eigentlich tun sollte. Und er hat ja das Richtige erwählt, er hat ja die richtige Entscheidung getroffen. Saul ist der Gesalbte des Herrn und das geht nicht, ich kann den nicht umbringen. Und so ist es auch manchmal mit uns. Wir haben Gedanken, aber wir haben, ich will nicht unbedingt sagen Versuchungen, aber wir haben gewisse Situationen, die wir vielleicht zum Vorteil für uns ausnutzen könnten. Aber in dieser Situation so zu handeln, wie es eigentlich sein muss, dann noch versuchen, unsere Gedanken oder das, was wir jetzt in dieser Situation als für richtig genauso wollen wir das machen, müssen wir dann noch verteidigen. Wir müssen jedem anderen klar machen, okay, pass auf, hier ist eine Situation, ich weiß, was du denkst, ich kenne deine Gedanken, ich weiß, was du denkst, ja, ist okay, aber ich in meiner Position, in meiner Stelle, ich kann das nicht machen. Der Gerechte muss ab und zu mal seine Gedanken muss er verteidigen. Der eine kann es besser, der andere kann es vielleicht nicht ganz so. Der andere ist vielleicht ein bisschen mehr in den Taten, der andere hat vielleicht weniger in den Worten. Aber der Gerechte muss seine Gedanken muss er verteidigen. Auch wenn es mal richtig schwer ist. Der Ungläubige, lesen wir im Psalm 10. Voller Hochmut verfolgt der Frevler den Elenden. Sie sollen sich fangen in den Ränken, die sie selbst ersonnen. Denn der Frevler hat sich gerühmt nach Herzenslust, der Gierige hat gelästert und den Herrn verachtet. Überheblich sagt der Frevler, Gott ahnte nicht. Es gibt keinen Gott, so ist sein ganzes Denken. Zu jeder Zeit glücken ihm seine Wege, hoch droben und fern von sich wähnt er deine Gerichte. Alle seine Gegner faucht er an. Er sagt in seinem Herzen, ich werde niemals wanken. Von Geschlecht zu Geschlecht trifft mich kein Unglück. Sein Mund ist voll Fluch und Trug und Gewalttat. Auf seiner Zunge sind Verderben und Unheil. Er liegt auf der Lauer in den Gehöften und will den Schuldlosen heimlich ermorden. Seine Augen spähen aus nach den Schwachen. Er lauert im Versteck wie ein Löwe im Dickicht. Er lauert darauf, den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich und kauert sich nieder. Seine Übermacht bringt die Fachen zu Fall. Er sagt sich in seinem Herzen, Gott hat vergessen, hat sein Angesicht verborgen. Niemals sieht er mich. Saul war genauso. In deine Übermacht ist er gekommen. In deine Übermacht wollte er David mit seinen paar Leuten wollte er fangen. Er wollte denjenigen, der, ich würde mal sagen, fast allein unterwegs war, schnappen. Er wollte ihn fangen. David musste so, ich würde mal sagen, leiden. So viele Jahre musste er fliehen. Er musste dieses Leid ertragen, von Saul, seinem König, verfolgt zu werden. Und wenn wir dann halt auch die Psalmen lesen, wie David ab und zu mal zu Gott schreit, wo er einfach möchte, dass dieses Elend endlich mal ein Ende hat. Wenn wir dann noch weiterschauen, wie es um den Ungerechten steht, wie er lebt, wollte ich uns nochmal die Passage aus Weisheit 1 nochmal lesen, von 1 bis 10. Habt Gerechtigkeit liebt und die ihr Land und Leute regiert. Denkt über den Herrn nach in lauterem Sinn und sucht ihn mit aufrichtigen Herzen. Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen, und erscheint denen, die ihm nicht misstrauen. Denn verkehrtes Denken scheidet von Gott und wird seine Macht herausgefordert. So bestraft sie solche Narren. Denn die Weisheit kommt nicht in eine arglistige Seele und wohnt nicht in einem Leibe, der Sünde verfallen ist. Denn der Heilige Geist, der ein Geist der Zucht ist, flieht die Falschheit und weicht von den ruchlosen Gedanken und wird geschmäht, wenn Ungerechtigkeit ihm naht. Die Weisheit ist ein Geist, der den Menschen liebt, doch lässt sie den Lästerer nicht ungestraft für seine Reden. Denn Gott ist Zeuge seiner heimlichsten Gedanken und erkennt in Wahrheit sein Herz und hört seine Worte. Der Erdkreis ist erfüllt von dem Geist des Herrn, und der das All umfasst, hat Kenntnis von jedem Wort. Darum kann keiner verborgen bleiben, der Unrechtes redet, und das Recht, das ihn bestrafen soll, wird ihm nicht verfehlen. Denn die Pläne der Gottlosen müssen vor Gericht, und seine Reden sollen vor dem Herrn kommen, damit seine Übertretung bestraft werden. Denn das Ohr des eifernden Gottes hört alles, und das Gerede der Murrenden bleibt nicht verborgen. Die Weisheit ist ein Geist, der den Menschen liebt, doch lässt sie den Lästerer nicht ungestraft für sein Reden. Denn Gott ist Zeuge seiner heimlichsten Gedanken und erkennt in Wahrheit sein Herz und hört seine Worte. Der Geist, Gottes Geist, der kennt das Herz, er kennt die Gedanken und er kennt das Reden. Und wenn der Ungerechte meint, dass er davonkommen wird, dann ist es ein Trugschluss. Ein Trugschluss dessen, weil er sich das Recht nimmt, so zu denken, wie er denkt. Ich brauche keinen Gott. Ich kann das auskosten, was ich möchte. Das lesen wir in Kapitel 2 dann weiter. Er spottet über die Gerechten. Er sagt, okay, mein Leben ist sowieso kurz. Nützt ja nichts. Lass mal feiern. Lass mal machen, was mir gerade in den Sinn kommt. Aber jedes einzelne Wort, jedes einzelne Gedanke und jedes und das Herz kennt Gott. Wie als Gläubige, als Menschen, die wir uns bewusst sind, dass wir uns zu diesem Weg entschieden haben, der ins Paradies geht, zu Gott. Wir sollten auch Gedanken pflegen. Gedanken pflegen, die nicht, ich will mal sagen, zu diesen 24% gehören, sondern wir sollen unsere Gedankenwelt, unsere Gedanken verändern, unsere Denkweise verändern. Und gewisse Dinge, die wir als Christen ausleben, nach außen hin strahlen, die passieren ja in unserem Herzen und die gehen ja über unsere Gedanken irgendwo nach außen mit Worten und unser Handeln. Und wie oft wird auch dieses doch gesagt, ja Gott, du kennst ja mein Denken. Und man versucht auch irgendwo so eine Rechtfertigung zu finden bei gewissen Dingen, die man tut, wo man sagt, okay Gott, du kennst ja meine Schwäche, du kennst ja mein Denken, du kennst ja mein Handeln. Du weißt ja, wie ich bin. Aber die Verantwortung liegt immer noch bei uns, dass wir uns als Gläubige, als diejenigen, die wir uns zu ihm gestellt haben und er sich zu uns gestellt hat, als Heilige genannt zu werden, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Natürlich können wir unser Wollen ihm anbefehlen. Unser Denken, unser Handeln. Aber es erfordert auch was von uns. Wir haben gewisse Pläne, wir haben gewisse Gedanken, aber es kommt erst zustande, wenn Gott es zulässt. Und wenn man sich fragt, was hat eigentlich Gott über uns zu denken? Was denkt eigentlich Gott über uns? Und wir uns Gedanken machen über Gott. Und ich will mal sagen, ihr könnt ja eigentlich auch diese Welt, die er erschaffen hat, eigentlich auch durch Gedanken erschaffen haben. Gott dachte sich, ich mache jetzt eine Welt und die Welt war da. Oder Gott dachte, es werde Licht und es war Licht. Er hat das anders gemacht. Er hat gesagt, ich werde sagen. Und er sprach und es war. Also er tut irgendwas. Also er macht eine gewisse Handlung, wo wir im Nachhinein nicht sagen können, ja Gott, du hast ja nur dran gedacht. Natürlich bist du groß und allmächtig. Und nur wenn du dran denkst, dann passieren Dinge. Aber du musst es ja auch, durch dein Wort muss es ja irgendwie raus. Also das Denken muss ja auch irgendwo zu hören oder praktisch zu sehen sein. Wenn ich das übertragen darf auf uns Menschen, wir möchten ja alles sehen und alles fühlen oder alles irgendwo visuell haben. Ja, wir als Menschen, wo wir ja denken, dass unser Gehirn als ein Computer funktioniert mit irgendwelchen Impulsen. Wir sind sogar schon dabei zu experimentieren, dass wir unsere Gedanken, dass die irgendwann mal gespeichert werden. Wenn wir jetzt einen Traum haben, dann wird dieser Traum gespeichert auf einer Festplatte und wenn wir sterben sollten, dann werden unsere Erinnerungen oder unsere ganzen Träume werden dann halt irgendwann abgerufen werden können. Und man kann oder man versucht, diese Gedanken sichtbar zu machen. Gott hat ja diese Sache mit diesem Denken schon vorweggenommen. Er hat gesagt, ich sage und dann wird es passieren. Und dann mischt sich dieser Teufel rein und sagt zu Adam und Eva, wenn ihr so sein wollt wie Gott, dann müsst ihr die Frucht essen. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo wir sehen, es passieren jetzt gewisse Dinge, wo der Satan mit ins Spiel reingebracht wird. Wir sehen gewisse Dinge, wo Gott sich offenbaren möchte. Nicht nur das Denken, sondern auch das Sagen und das Handeln. Und wo wir als Menschen unsere eigenen Gedanken haben. Und ich würde das jetzt mal zusammenkriegen und würde sagen, Gott, der sich die Gedanken gemacht hat, wie er den Menschen erretten kann. Er hat sich die Gedanken gemacht, ja, es wird so passieren, dass dieser Mensch abfällt, dass wir als Menschheit abfallen. Er hat uns gesagt, dass er einen Erlöser erstehen lassen wird. Ein Teufel, der reinredet und sagt, passt auf, ihr wollt so sein wie Gott, er fängt an, die Sünde reinzubringen. Und Gott, der sich Gedanken gemacht hat um die Lösung des Ganzen, hat auch gesagt, wenn ihr an dem glauben werdet, dann werdet ihr gerettet werden. Er spricht durch den Geist zu uns, durch unsere Gedanken. Er sagt uns, wie er handeln wird und wie wir als Menschen zu handeln haben, durch sein Wort. Wenn wir an sein Wort denken, wenn wir so leben, wie er es, also durch sein Wort, wie er es zu uns in seinem Wort gesagt hat, dann werden wir irgendwann mal die Herrschaft über die Sünde haben in Ewigkeit. Und weil wir noch auf der Erde sind und wir mit unserem Leib und mit unseren Ganzen zu kämpfen haben, und es ist nicht mit Fleisch und Blut. Die meisten Dinge passieren ja in unserem, ich sag mal, in unserem Herzen, in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Da hat er uns eine Waffenrüstung gegeben, die wir wahrscheinlich alle kennen in Epheser. Und wir sollten im Geiste beten. Im Geiste beten, nicht jetzt, dass wir das unbedingt rausposaunen, sondern auch, dass wir im Geiste, in unserem Herzen, in unseren Gedanken beten. Und Psalm 39 sagt, wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott, wie gewaltig ist ihre Summe. Wenn ich sie zählte und sie sind zahlreicher als der Sand, ich erwache und noch immer bin ich bei dir. Psalm 39, Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und wenn wir uns von Gott prüfen lassen, wie wir zu ihm stehen, welche Gedanken wir haben, wie wir gewisse Dinge betrachten, bedenken, wie wir uns geben, dann bringt das natürlich uns zum Nachdenken und sagt, okay, wenn Gott uns prüft, wie viel mehr müssen wir uns selber prüfen, wie wir in unseren Gedanken sind, wie wir in unserem Verhalten sind, wie wir uns geben. Und wie gesagt, das alles fängt ja an durch das Herz, dann geht es in die Gedanken und dann kommt es zum Handeln. Und ich wollte uns oder mich besonders dann auch dazu aufrufen, dass ich mir mehr Gedanken machen muss, was in meinem Herzen ist, damit ich meine Gedanken und mein Handeln richtig ausrichte, und zwar auf ihn. Amen.